Guten Morgen auch von meiner Seite. Es gibt immer neue Gesichter. Ich komme im Moment einmal im Monat hierher zu euch. Wer kennt mich noch nicht? Eine ganze Reihe neue. Ich bin Wolfgang Peuster mit meiner Frau Marianne, die da drüben sitzt, rosa angezogen. Wir haben vor 10 Tagen gefeiert, dass wir seit 50 Jahren zusammen sind. Ist ein Geschenk. Gut, wir haben ganz früh angefangen. Wir waren, ich glaube, Marianne war 7, ich war 11 oder so. Bisschen älter waren wir schon. Ja, alle sagen Wolli zu mir, ich wiederhole es nochmal, weil ich aus einer Generation komme, wo jeder dritte Junge Wolfgang genannt wurde. Und um uns da zu unterscheiden, kriegte jeder einen Spitznamen. Meinen trage ich seit über 60 Jahren mit mir rum. Ihr dürft also Wolli zu mir sagen. Im letzten Monat habe ich hier im Gottesdienst angefangen, über das Leben des Josef im Alten Testament zu sprechen. Ja, das ist die erste Folie. Der heutige zweite Teil ist zwar eine Art Fortsetzung der letzten Predigt, doch ist das Thema in sich abgeschlossen, sodass auch die mitkommen können, die den ersten Teil verpasst haben. Leider hat es letztes Mal nicht so geklappt mit der Aufnahme. Ich denke, heute wird es hinhauen. Es gibt ein weltberühmtes Kinderbuch, das auch von ganz vielen Erwachsenen gelesen wird. Und das heißt Der kleine Prinz. Es stammt von dem französischen Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry, der als Pilot im Zweiten Weltkrieg den Tod gefunden hat. Er war ein gläubiger Christ. Und von ihm stammt folgendes Gebet, das ist die nächste Folie, das schauen wir uns gemeinsam an. Herr, bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. Denkt einmal an dieses Gebet, wenn wir uns jetzt eine weitere Episode aus dem Leben von Josef im Alten Testament anschauen. Zugabe zum Leben, durch die wir wachsen und reifen. Am Leben von Josef können wir sehen, wie er gewachsen ist in seiner Beziehung zu Gott und wie er gereift ist in seinem Charakter. Josef ist uns da ein Vorbild, deswegen schauen wir uns sein Leben immer wieder an. Denn auch wir sollen wachsen in unsere Beziehung zu Gott und reifen in unserem Charakter. Meine heutige Predigt hat die Überschrift Träume, die sich in Luft auflösen. Der Text dazu steht in 1. Mose 37, Verse 12 bis 17. Eines Tages, als Josefs Brüder fort waren, um die Herden ihres Vaters in der Nähe von Sichem zu weiden, sagte Jakob zu Josef: Deine Brüder sind mit den Herden in der Nähe von Sichem. Ich werde dich zu ihnen schicken. In Ordnung, antwortete Josef. Geh und sieh nach, wie es deinen Brüdern und den Tieren geht, sagte Jakob. Dann komm zurück und berichte es mir. So schickte Jakob ihn aus dem Hebrontal nach Sichem. Als Josef dort auf den Feldern umherirrte, traf er einen Mann. Was suchst du? Fragte dieser ihn. Ich suche meine Brüder und ihre Herden, antwortete Josef. Kannst du mir sagen, wo sie sind? Ja, sagte der Mann, aber sie sind weitergezogen. Ich habe gehört, wie deine Brüder sagten, dass sie nach Dothan ziehen wollten. Josef folgte seinen Brüdern nach Dothan und fand sie dort. Bevor wir tiefer in unser Thema einsteigen, möchte ich noch kurz mit uns beten. Herr, auch heute geht es um dein Wort. Und wie eben schon gebetet wurde, mach du unsere Herzen ganz weit auf, dass wir dein Wort aufnehmen, so wie es kommt von dir, dass wir es bewegen, mitnehmen und vor allen Dingen behalten, bewahren und umsetzen in unserem Alltag. Herr, Wachstum und Reife, darum geht es auch heute. Hilf uns dabei. Amen. Amen. Josef war 17 Jahre alt. Josef war von Gott auserwählt. Doch wie wir in der letzten Predigt herausgefunden haben, machte er in seinem Leben einen großen Fehler nach dem anderen. Er hatte ja geträumt, dass seine 11 Brüder sich vor ihm niederwerfen, dass sogar seine Eltern sich vor ihm verneigen. Und diese Träume stammten tatsächlich von Gott. Josef ging vermutlich davon aus, dass seine Träume sich binnen kürzester Zeit erfüllen würden, und deshalb erzählte er sie gleich auch weiter. Wenn Gott uns zeigt, dass er etwas Besonderes mit uns vorhat, und sowas geschieht hier in uns wieder, dass Gott redet, dass Gott uns zeigt, du, mit dir habe ich das und das vor, dann gehen wir ja im Regelfall davon aus, also etwas Entsprechendes wird wohl vermutlich in den nächsten 1-2 Wochen passieren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Gewöhnlich dauert es noch eine ganze Zeit, bis Gott damit anfängt, unser Leben Stück für Stück zu verändern. Er rüstet uns zunächst einmal zu für das, was er mit uns und durch uns tun möchte. Dazu gehört aber auch, dass er auch an uns etwas tun möchte, nämlich uns so verändern, dass er uns gebrauchen kann. Charakterschulung nennen wir das. Und wenn wir nachlesen wollen in der Bibel, ja, was ist denn unser Charakter? Dann schaut mal in Galater 5, Vers 22, da ist unser Charakter beschrieben. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die neunfache Frucht des Heiligen Geistes. Das ist unser Charakter. Nehmen wir nochmal den Mose, den kennen wir alle. Mose im Alten Testament, im 11. Kapitel des Hebräerbriefes, wird über die großen Glaubensvorbilder des Alten Testaments berichtet. Und Mose ist einer von ihnen. In den Versen 24, 25 im Hebräerbrief, Kapitel 11, steht über ihn: Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharao bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Wir kennen die Geschichte, er wurde ausgesetzt in diesem Körbchen da. Die Tochter des Pharao hat ihn gefunden, hat ihn quasi adoptiert. Und er wuchs dann auf im kaiserlichen Palast. Und er war schon eine ganze Weile erwachsen, damals, als ihm das bewusst wurde. Er war nämlich schon 40 Jahre alt. Ich glaube, mit 40 kann man sagen, der ist jetzt endlich erwachsen. Ja, mit 3 Monaten wurde er von der Tochter des Pharao adoptiert und ab dem 2. oder 3. Lebensjahr wuchs er im Palast des Pharao auf. Kinder wurden damals gestillt, in der Regel bis zum 3. Lebensjahr. Er bekam die beste Erziehung, er wurde umfassend ausgebildet, um später ein Regierungsamt zu übernehmen. Er verbrachte ein Leben im Luxus und brauchte sich keine Sorgen zu machen, weil seine Diener sich ja um alles kümmerten. In der Bibel wird nicht berichtet, wie Mose davon erfuhr, dass er aus dem Volk Israel stammte. Er hat sich nur verschluckt. Und dass er erfuhr, dass Amram und Jochebed seine Eltern waren. Vielleicht hat seine Pflegemutter, Pharaos Tochter, ihm ja eines Tages die Wahrheit erzählt. Er sagt, du bist gar nicht mein Sohn, ich habe dich adoptiert. Oder Gott hat es ihm auf andere Weise offenbart. Gott hat ihm klargemacht, meine Bestimmung für dein Leben, die sieht so aus, dass du für dein Volk, für die Israeliten, ein Befreier sein sollst. Und deshalb musst du dich entscheiden, ob du weiter als ägyptischer Prinz im Wohlstand leben willst oder ob du dich auf die Seite der Unterdrückten, der Benachteiligten stellen willst. Triff eine Wahl. Mose wollte zunächst einmal sehen, worauf er sich da einlassen soll. So verlässt er eines Tages den Palast des Pharao und geht in die Arbeitersiedlung der Israeliten, die damals von den Ägyptern grausam geknechtet und ausgebeutet wurden. Er fühlt sich plötzlich ganz stark zu diesen Menschen hingezogen. Er weiß sich zugehörig zu diesem Volk und dann trifft er seine Entscheidung. Und in dem Bewusstsein, dass er ja Leitungsaufgaben übernehmen soll, ergreift er auch sofort die Initiative und sagt zu den Israeliten: Hallo Leute, ich bin einer von euch. Ich mag nicht länger ägyptischer Prinz sein. Wie kann ich euch helfen? Dann schaut er sich um und dann sieht er gerade, wie ein Ägypter, so ein Aufseher, mit der Peitsche auf einen Arbeiter einschlägt, der vor lauter Erschöpfung zusammengebrochen ist. Und voller Zorn geht er auf den Ägypter los und erschlägt ihn. Und die Leiche lässt er verschwinden, verbuddelt er im Wüstensand. Am nächsten Tag will er wieder helfen und versucht zu schlichten, als zwei Israeliten Streit miteinander haben. Und dabei erlebt er eine ganz böse Abfuhr. Du brauchst dich gar nicht einzumischen. Dich wollen wir hier nicht. Gestern hast du gleich zugeschlagen und jemanden umgebracht. Verschwinde lieber. Können wir nachlesen, 2. Mose 2 ab Vers 13. Mose ist schockiert. Und zwar deshalb, weil sein Totschlag an dem Ägypter bekannt geworden ist. Die Leute wissen davon. Er meinte, die Israeliten würden ihn willkommen heißen als ihren Retter und Erlöser, würden ihm zujubeln, würden ihm das Kommando übertragen und würden unter seiner Führung in einem großen Aufstand spontan gegen die Ägypter losschlagen. Revolution. Das war so seine Vorstellung. Jetzt geht's los, die Schufterei hier hat ein Ende. Nichts dergleichen. Jetzt hat er nicht nur die Ägypter gegen sich, sondern auch seine eigenen Leute und so flieht er Hals über Kopf in die arabische Wüste. Und dort in der Wüste braucht Mose noch einmal 40 Jahre an Vorbereitungszeit, bis er so weit zugerüstet ist, dass Gott seinen Lebensplan für Mose umsetzen kann. Im Alter von 80 Jahren endlich, da wird Mose ein von Gott ausgewählter und eingesetzter Leiter, der seine Lebensaufgabe nicht nach seinen eigenen Vorstellungen erfüllt, sondern der schlicht und einfach im Gehorsam das umsetzt, was Gott ihm zeigt. Was hat er gemacht in den 40 Jahren in der Wüste? Er hat gelernt, wie man mit Schafen richtig umgeht. Gut, dass wir jemanden hier in der Leitung der Gemeinde haben, die gelernt hat, wie man mit Schafen richtig umgeht. Die brauchen Nahrung, die brauchen was zu trinken, die müssen lernen, wo es lang geht, dass jemand vorne ist, der immer mit dem Stock so draufhaut, dass die Mutterschafe wissen, der zeigt die Richtung an. Der mit dem anderen Stock mal zuschlagen kann, wenn Schlangen kommen und beißen wollen, wenn Schaden droht. Er musste lernen, ein Hirte zu sein. Er war ein bisschen Schwerpunkt von Begriff der Mose, deswegen dauerte das Ganze 40 Jahre. Bei der Lissi ging es etwas schneller. Auch in deinem Leben kann alles viel, viel länger dauern, als du ursprünglich gedacht hast. Vielleicht hast du auch vor einiger Zeit eine prophetische Zusage bekommen, zum Beispiel, Gott wird mächtig wirken in deinem Leben. Gott wird durch dich viele Menschen erreichen. Aber du wirst älter und älter und siehst überhaupt nichts von den großartigen Plänen Gottes. Und irgendwann glaubst du schon gar nicht mehr daran. Gut, früher warst du voller Eifer, hast in der festen Überzeugung gelebt, dass Gott noch was ganz Großes mit dir vorhat. Und dann schaust du dich um und sagst, eigentlich ist bis jetzt also gar nichts Weltbewegendes passiert in meinem Leben. Hat Gott mich vergessen? Und wenn du dich so siehst und wenn das der Fall ist, dann möchte ich heute Morgen hier in deine Zweifel hineinsprechen und ich möchte dir zurufen, die Geschichte Gottes mit dir geht noch weiter. Es geht noch weiter. Gott ist mit dir noch längst nicht am Ende angekommen. Während einer Konferenz in Karlsruhe führte ein prophetisch begabter Leiter ein Gespräch mit einem jungen Mann, der war damals so Anfang 20 und war einige Zeit zuvor zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Und der Leiter hatte den Eindruck, dass auf dem Leben dieses jungen Mannes eine Berufung lag, und zwar die Berufung als Evangelist. Dass dieser Junge also viele Menschen mit dem Wort Gottes erreichen würde, und das sagt er ihm auch prophetisch zu. Er sagt, ich habe ganz stark von Gott für dich auf dem Herzen, du wirst ein Evangelist werden, viele Menschen wirst du erreichen. Einige Monate später begegneten meine Frau Marianne und ich diesem jungen Mann bei einem Gottesdienst in Heidelberg. Hinterher waren wir Teil des Gebetsteams. Er kam zu uns, machte einen ziemlich frustrierten Eindruck. Im Gespräch erzählte er uns Folgendes. Ich bin ja durch ein prophetisches Wort berufen zum Dienst eines Evangelisten. Deswegen habe ich gleich angefangen, unterwegs auf den Straßen alle möglichen Menschen anzusprechen, sie auf Jesus hinzuweisen. Aber so richtig reagiert hat eigentlich niemand. Und jetzt bin ich enttäuscht von Gott. Was soll das? Falscher Prophet, falsche Prophetie, irgendwas. Wir sagten ihm dann, dass Gott oft andere Zielvorstellungen hat als wir Menschen. Und dass es gut wäre für ihn, sich doch mal vorzubereiten auf die Berufung als Evangelist. Erster Vorschlag, sagte ich ihm, lies doch mal die ganze Bibel am Stück, dass du Gott besser kennenlernst und herausfindest, was hat Gott eigentlich für Pläne für die Menschen und für dich ganz persönlich. Das hat er noch nie getan, mal die ganze Bibel zu lesen. Einige Jahre später trafen ihn wieder einmal, ganz unerwartet, in einer anderen Stadt, draußen, vor einem theologischen Seminar. Und er berichtete uns, dass er jetzt Theologie studiert und sich so zunächst einmal vorbereitet auf den geistlichen Dienst. Wir haben ihn ermutigt, wieder für ihn gebetet und haben ihm gesagt, weißt du, Gott kann dich auf diesem Weg zu dem Evangelisten machen, den der Leiter damals in Karlsruhe als Zukunftsvision für dich gesehen hat. Gehen wir zurück zu Josef. Ganz am Anfang, in 1. Mose 37, Vers 2, darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen, da hieß es ja, er hütete häufig gemeinsam mit seinen Brüdern die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Und jetzt hier, Vers 12, wird berichtet, dass seine Brüder sich mit den Viehherden in der Nähe von Sichem befanden, während Josef sich zu Hause bei seinem Vater Jakob aufhielt. Er war gar nicht mehr bei seinen Brüdern. Er war getrennt von seinen Brüdern. Wie es zu dieser Trennung kam, haben wir das letzte Mal herausgefunden, als wir uns die Jugendzeit von Josef etwas näher angeschaut haben. Zunächst hatte Josef ja seine Brüder immer wieder mal bei seinem Vater verpetzt, angeschwärzt. Papa Jakob, Papa Jakob, die waren wieder da, in Bethel. Weißt du, was sie da angestellt haben? Das war das Erste, er hat sich jedes Mal verpetzt. Zweitens hat er seinen Vater in diesen prächtigen, auffälligen Mantel geschenkt. Und schon diese Bevorzugung, denn die anderen bekamen keinen so einen tollen Mantel, diese Bevorzugung führte zu einer gewissen Trennung zwischen seinen Brüdern und ihm. Und schließlich hatte Josef angegeben mit seiner prophetischen Begabung: Ich höre Gottes Stimme. Gott redet in Träumen zu mir. Ich bin etwas Besonderes. Ich bin besser in Gottes Augen als ihr Viehhirten. Ich bin zu höheren Berufen, prophetischer Dienst. Ich mache mal eine Prophetenschule auf. Und dadurch wurde der Riss zwischen ihm und seinen Brüdern nur noch tiefer. Und vermutlich hat sein Vater Jakob eingesehen, dass es klug wäre, den Josef mal eine Zeit lang von seinen Brüdern einfach fernzuhalten. Obwohl Josefs Träume von Gott kamen, obwohl seine Träume auch prophetisch waren, ist nicht auszuschließen, dass auch ein gewisses eigenes Wunschdenken mitgespielt haben kann. Denn in seinem Herzen suchte Josef ganz stark die Anerkennung anderer Menschen. Als sein Vater ihm diesen auffälligen Mantel schenkte und so ein kostbares Geschenk machte, da fühlte Josef sich angenommen, bestätigt. Mein Vater mag mich, er beschenkt mich. Das tut mir gut zu sehen, ich bin geliebt. Aber ihm fehlte noch die Anerkennung durch seine Brüder. Doch im Umgang mit seinen Brüdern hat Josef sich vollkommen falsch verhalten. Wenn Gott mir zeigt, dass er etwas vorhat mit mir, dann wird in mir auch ein Bereich angesprochen, der zu tun hat mit Selbstverwirklichung, mit Eigenwillen, eigene Wünsche. Es ist ja nicht so, dass ich so in den Tag hineinlebe, überhaupt keine Pläne für mein Leben mache und die ganze Zeit darauf warte, dass Gott endlich zu mir redet und mir sagt, was er eigentlich vorhat mit mir. So läuft doch mein Leben nicht ab, dass ich morgens wach werde und erstmal bete. Gut, ich bete schon als Erstes, aber ich frage nicht, Herr, soll ich aufstehen oder was hast du mit mir vor? Natürlich stehe ich auf. Soll ich zur Arbeit gehen? Zum Studium gehen? Oder hast du Höheres mit mir vor? Zeig mir es, Herr. Sieht so dein Leben aus? Meins nicht. Vielmehr ist es so, dass ich mir selbst Ziele setze. Zum Beispiel, welchen beruflichen Abschluss will ich erreichen? Wo möchte ich gerne arbeiten? In welcher Stadt möchte ich gerne leben? Ich plane ja auch. Und in diese Planungen hinein, mitten im Alltag, da meldet sich Gott urplötzlich, ganz überraschend, und offenbart mir, was er für mich geplant hat. Das Schöne bei dem Ganzen ist, dass Gott mich nicht zwingt zu etwas, was mir vollkommen widerstrebt. Das war die Angst meiner Frau am Anfang, als ich gläubig geworden bin, dachte, oh, der hat 6, 7 Sprachen gelernt, wahrscheinlich müssen wir Missionare werden, irgendwann nach Afrika und ich mag keine Würmer essen und so. War eine furchtbare Angst. Ist auch so heiß und alles. Gott möchte dich und mich gewinnen für seine Ziele und Zwecke und Absichten. Und deshalb bereitet er uns vor und motiviert uns dadurch, dass er gewisse, ich nenne das mal so, Vorahnungen oder Herzenswünsche, Sehnsüchte hineinlegt in uns. Wir sind schon ein Stück weit vorbereitet. Und dann kommt der Ruf Gottes und das hatte ich immer schon auf dem Herzen. Und dennoch leben wir oft in einem Spannungsfeld, denn Gott wird mit uns den nächsten Schritt erst dann gehen, wenn ich diesen Bereich Selbstverwirklichung und Eigenwillen, wenn ich das aufgebe als mein Lebensziel, wenn ich bereit bin, mich Gottes Planung und seiner Führung zu unterstellen. Und dazu gehört auch, ein geistliches Prinzip zu beachten. Es gibt verschiedene geistliche Prinzipien und dieses lautet folgendermaßen: Gott wird mir erst dann etwas Großes anvertrauen, wenn ich mich im Kleinen als treu erwiesen habe. Und das hat Auswirkungen auf die Beziehungen, in denen ich lebe. Ein junger Pastor einer neu gegründeten Gemeinde brachte sich sehr stark in die Gemeindearbeit ein Nach kurzer Zeit blühte die Gemeinde richtig gehend auf, wurde in der ganzen Region bekannt und fand immer mehr Zulauf, sodass man nach einigen Jahren quasi gezwungen war, ein größeres Gemeindezentrum zu bauen. Der Pastor hat auch die Gabe zu schreiben. Er schrieb einige erfolgreiche Bücher, hat aber durch das Größerwerden der Gemeinde immer weniger Zeit für seine Ehe und Familie. Genauer gesagt, er investierte immer weniger Zeit in seine Ehe und Familie. Er entwickelte supergute Projekte für die Gemeinde und setzte sie um, doch vernachlässigte er die Beziehungen zu anderen. Er lebte auf, wenn er von der Bühne aus die vielen 100 Menschen sah, die gekommen waren, um ihn über das Wort Gottes predigen zu hören. Und eines Tages packte seine Frau einfach so ihre Sachen und verschwand. Er kam nach Hause, seine Frau war nicht mehr da. Und niemand wusste, wo sie war. Sie war weg. Und sie blieb weg. Die ganze Gemeinde geriet dadurch in eine große Krise. Die Ehe des Pastors wurde schließlich geschieden. Und das war's. Der Wunsch nach Selbstverwirklichung und Selbstbestätigung ist leider auch unter uns Christen zu finden. Und wir müssen darauf achten, dass wir in unseren Bewährungssituationen, in unseren Übungsfeldern oder wie Christoph Heselbart es mal genannt hat, in unserer Lebensschule nicht versagen, sondern die Ziele erreichen, die Gott uns gesteckt hat. Jetzt sind wir wieder bei Josef, dem seine Träume nicht mehr aus dem Kopf gehen, der sie weitererzählt hat, der darauf wartet, dass endlich etwas damit geschieht. Wenn heute jemand kommt und von seinen Träumen berichtet, dann schickt man ihn manchmal zu einem Psychologen, der sich ja auskennt mit Traumdeutung und so. Ich stelle mir mal vor, der Josef würde heute leben und seine Träume einem Psychologen erzählen. Der hört sich alles an, sagt dann, weißt du, Josef, deine Träume und so, mir ist klar, du stehst unter ganz großem Druck. Dein Vater hat dich lieb, hat dich reich beschenkt, doch deine Brüder, die hassen dich. Das ist ganz natürlich, dass du davon träumst, dass deine Brüder sich vor dir verneigen, dass sie dir die Ehre geben, dass sie dich anerkennen. Weißt du, du verarbeitest innerlich dein Leben, deine Träume, ja, weißt du, das sind Wunschträume, die kommen aus deinem Unbewusstsein. Ganz tief unten ist es verborgen in dir. So erleben wir das heute. Damals gab es zum Glück, sag ich mal, noch keine Psychologen. Aber vielleicht hat Josef sich ja auch selbst gefragt, waren meine Träume wirklich von Gott? Oder habe ich mir das alles nur eingebildet? Ich könnte ja aus dem Dinge aus dem Alltag verarbeitet haben. Vielleicht waren es wirklich nur Wunschträume. Wisst ihr, selbst wenn Gott klar und deutlich hineinspricht in unser Leben oder etwas Außergewöhnliches geschehen lässt, sind wir doch nicht davor gefeit, von Satan getäuscht zu werden. Satan, der immer wieder Zweifel hineinlegen möchte in uns. Ich glaube allerdings, damals wusste Josef genau, dass Gott ihm diese Träume gegeben hatte. Aber warum passierte nichts? Warum änderte sich nichts in seinem Leben? Nun, der Josef wird nicht im geringsten daran gedacht haben, dass es das große Ziel Gottes war, mit ihm das Überleben des Volkes Israel sicherzustellen. Und dazu wollte er Josef gebrauchen. Da sollte Josef eine ganz wesentliche Rolle spielen. Das wusste der 17-jährige Junge damals noch nicht. Dass es gar nicht um ihn ging, sondern um das Volk Gottes. Gott war ja mit Abraham einen Bund eingegangen und hat diesen Bund bekräftigt mit seinem Sohn Isaak und dessen Sohn Jakob. Und Gott hatte große Verheißungen auf diesen Bund gelegt. Jetzt kommt die vierte Generation. Das war die Generation der 12 Söhne des Jakob. Und aus Gottes Sicht sollte Josef für die Erfüllung all dieser Verheißungen eine wesentliche Rolle spielen. Wie ist das eigentlich in meinem Leben, in deinem Leben? Wenn Gott mir etwas zeigt, was er vorhat, ist doch mein erster Gedanke, dass es Gott dabei um mich geht. Wisst ihr was? So ist jeder Einzelne von uns auch veranlagt. Ein Sprichwort sagt ganz zutreffend, jeder ist sich selbst der Nächste. Ich denke erstmal an mich. Gott hat zu mir geredet, dann kommt die Schlussfolgerung, was hat Gott mit mir vor? Vielleicht sagt Gott, du, mit dir habe ich gar nichts vor. Ich habe mit anderen was vor, aber ich möchte dich dazu gebrauchen, als mein Mitarbeiter. Und diese Einstellung, was hat Gott mit mir Besonderes vor, diese Einstellung ist nicht automatisch verschwunden, wenn wir angefangen haben, Jesus ernsthaft nachzufolgen und ihm zu gehorchen. Das war bei den ersten Jüngern gar nicht anders. Der Petrus fragte einmal ganz direkt, Jesus, jetzt hör mal zu, ich habe wegen dir alles aufgegeben, mein Beruf, ich habe ganz gut verdient so. Meine Heimat war schön dort, Kapernaum. Meine Verwandten, ich habe alles aufgegeben. Meine gute Gemeinde in Kapernaum, jetzt bin ich 3 Jahre mit dir unterwegs. Was bringt mir das eigentlich? Matthäus 19, ab Vers 27. Können wir die Folie anschauen? Wir müssen lernen, die Frage anders zu stellen, wie Wolfram Kopfermann von der Anskerkirche in Hamburg das einmal vorgeschlagen hat. Nicht, was habe ich davon, dass ich Christ bin? Die nächste Folie, das wird die richtige Frage. Was hat Jesus davon, dass ich Christ bin? Diese Frage steht auch in Beziehung zu den geistlichen Gaben, die jedem von uns gibt. Denkt man an die Gabe der Lehre, der Prophetie, der Heilung von Kranken, Gabe der Weisheit, der Leitung, Barmherzigkeit, viele andere Gaben. Das sind keine Auszeichnungen, keine Belohnungen, keine Geschenke an uns, die wir stolz herzeigen, sondern wir bekommen diese geistlichen Gaben, um Gottes Absichten, um Gottes Pläne besser erfüllen zu können. Mit diesen geistlichen Gaben sollen wir seiner Gemeinde von Nutzen sein. Wir sollen Gott damit die Ehre geben. Ich komme zum Schluss. Oft ist es so, dass Gott uns am Anfang seine Absichten noch gar nicht so richtig erkennen lässt. Benedikt hat es eben angesprochen am Anfang. Gott führt uns schrittweise, nicht gleich den ganzen Weg von A bis Z, sondern erst einmal den Weg von A bis B. Nach einiger Zeit geht es dann weiter von B nach C. Und wenn wir mitgehen, dann bekommen wir allmählich so einen gewissen Einblick in seine Pläne und können sagen, oh, ich erkenne schon die Richtung, wo es lang geht. Dann nehmen wir uns selbst nicht mehr so wichtig. Wir ahnen mehr von Gottes Größe, von Gottes Herrlichkeit. Mose hat diese Lektion lernen müssen. Bei ihm hat es lang gedauert. Mit 80 Jahren ging es erst so richtig los. Darauf freue ich mich. Ich habe noch Mut, dann wird es losgehen. Auch Josef war unterwegs, um diese Lektion zu lernen. Jetzt erfahren wir, dass Josef von seinen Brüdern getrennt war. Sie waren mit den Viehherden unterwegs, während Josef, ja, was hat Josef gemacht? Er lag zu Hause unter einem schattigen Baum in der Hängematte, der hing seinen Träumen nach und wartete von Tag zu Tag, dass etwas Außergewöhnliches passierte. Und sein Vater Jakob hat sich das so einige Wochen angesehen, vielleicht sogar monatelang, hat dann gedacht, so geht das nicht weiter. Der Junge muss sich irgendwie nützlich machen, sonst träumt er nur noch vor sich hin. Also sagt er zu Josef, geh und sieh nach, wie es deinen Brüdern und den Tieren geht. Dann komm zurück und berichte es mir. So schickte Jakob ihn aus dem Hebron-Tal nach Sichem. Und damals an dem Dienstagnachmittag, als Josef sich auf den Weg machte, ahnten weder er noch sein Vater Jakob, dass sie sich jetzt 22 Jahre lang nicht mehr sehen würden. Mit diesem Abschied von zu Hause fing für Josef die Zeit an, in der Gott seinen Charakter formte, sein ganzes Wesen so veränderte, dass aus einem verwöhnten und ichbezogenen Teenager ein zuverlässiger, ein treuer, ein gehorsamer Mitarbeiter Gottes wurde. Doch der Weg dahin war sehr lang. Darüber werden wir im nächsten Monat sprechen. Vielleicht sind in dir Fragen hochgekommen, zum Beispiel die Frage, habe ich auch Träume, die sich in meinem Leben noch erfüllen sollten? Eine weitere Frage, bin ich bereit, auf Gottes Zeitpunkt zu warten? Oder auch die Frage, was hat Jesus eigentlich davon, dass ich Christ bin? Hat er was davon? Ich möchte jetzt zum Abschluss kurz mit euch beten, dass Gott dir die Antworten gibt auf die Fragen, mit denen du heute Morgen konfrontiert worden bist, die du vielleicht mitgebracht hast schon von zu Hause. Wenn du solche Fragen hast, möchte ich jetzt für dich beten. Und wenn du angesprochen bist, darfst du gern aufstehen, mir dadurch zeigen, ich bin so jemand. Über Gebet würde ich mich sehr freuen. Also, ich bete mit uns.